die Einsamkeit kam daher, dass ich halt dort zum Beispiel kaum Frauen auf den Straßen gesehen habe und wenn Kontakt war, Kontakt mit Männern, die mich irgendwie komisch angeguckt haben und ich wusste immer nicht so ganz, woran bin ich jetzt und wie kann ich diese Interaktion einordnen.
Vier Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema.
Leonie Kohlberg, eine junge Frau Mitte 20, fährt mit dem Fahrrad mehr als 2,5 Jahre um die halbe Welt. 2,5 Jahre ist sie von Deutschland und ihrem Heimatort in Niedersachsen teilweise sehr weit weg. Sehr oft ist sie auf ihrer Reise allein unterwegs gewesen und das ein oder andere Mal dabei auch einsam. Das Erlebte hat mit ihr viel gemacht. Hallo, ich bin Puja und Volontär bei der VRM. Wir hatten es in den ersten 3 Folgen von Telefonseelsorgern, vom Hashtag Keiner bleibt allein und sind der Frage nachgegangen, was Freundschaften mit Einsamkeit zu tun haben und wie sie helfen können. Nun, in der letzten Folge dieses Themenblocks spreche ich mit einer jungen Frau, die mit dem Rad eine halbe Weltreise hinter sich gebracht hat. Leonie Kohlberg. Einsamkeit hat für sie in dieser Zeit eine große Rolle gespielt. Doch bevor Leonie erzählt, inwiefern sie das Gefühl der Einsamkeit beschäftigt hat, sei vorher die Frage erlaubt, wie sie eigentlich auf die Idee kam, allein mit dem Rad solch ein Abenteuer zu starten.
Also das Ganze hat begonnen mit mir, als ich in der großen Stadt gelebt habe und mein Studium so langsam gegen Ende ging und ich mich gefragt habe, was ich jetzt eigentlich so mache mit meinem Leben und wie ich das gestalten möchte und ob das tatsächlich der Weg ist, im 9-to-5 zu leben und quasi eine Menge Geld zu verdienen, was ich eigentlich gar nicht brauche, um mir Dinge zu kaufen, die ich gar nicht haben will und eigentlich in diesem Hamsterrad drin stecke, was für mich nicht das Leben ist, was ich glaube, es zu leben gilt. Und dann habe ich nach einem Weg gesucht, der mir die Möglichkeit gibt, mit wenig Geld zu leben. Miete ist ja ein großes Thema. Also wie kann man ohne Miete leben, wenn man ins Zelt zieht zum Beispiel? Und wie kann man nachhaltig unterwegs sein und das Gleiche auch kostengünstig? Und da wurde ich inspiriert von Menschen, die das im Internet geteilt haben, dass sie mit dem Fahrrad durch die Welt und um die Welt fahren und dachte mir, das will ich auch machen. Und so ist die Idee entsprungen und ich habe das dann einfach durchgezogen.
Ja, und dann ging die Reise auch schon los. Wann bist du gestartet und seit wann bist du wieder zurück?
Also ich bin im Mai 22 losgefahren aus Hannover und bin jetzt vor 3 Monaten nach Deutschland zurück. Einmal, um ein bisschen Geld zwischendrin zu verdienen und die Weihnachtszeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber es geht auch in 2 Wochen schon wieder weiter auf die andere Seite der Welt.
Bleiben wir erstmal bei der Reise, von der du gerade erst zurückgekommen bist. Durch Europa, weiter gen Osten. Ich habe gesehen, in die Türkei, Richtung Iran. Vielleicht kannst du mal kurz die Highlights, die du auf der Reise erlebt hast, kurz schildern. Was waren deine prägendsten Erfahrungen und auf welchen Strecken? Und das ist ja unser heutiges Thema. Kam in dir so ein bisschen das Gefühl der Einsamkeit am meisten auf?
Ja, also da das ja 2,5 Jahre insgesamt waren, ist das schon auch eine Zeitspanne, wo ganz, ganz viel passiert in mir und um mich herum. Unglaublich viel Veränderung die ganze Zeit auch kommt. Das Gefühl der Einsamkeit, das kam zuerst ganz stark, als ich im Balkan war. Also man muss dazu sagen, ich bin nicht alleine gestartet. Ich bin in einer Partnerschaft gestartet und wir sind 4 Monate gemeinsam geradelt. Und dann hat sich in der Zeit herausgestellt, dass das halt meine Vision der Zukunft ist. Und für meinen Partner war das eher so ein, ich bleib dran, damit wir zusammen sein können. Aber eigentlich war er sehr, sehr unglücklich mit der Art des Lebens auf dem Fahrrad, weil das schon eine extreme Art des Lebens ist. Dann haben wir uns in Montenegro getrennt und ich war das erste Mal in meinem Leben eigentlich komplett alleine. Sonst bin ich ein sehr soziales Wesen immer gewesen, habe in einer 6er-WG gewohnt und einfach immer viele Leute um mich herum. Und dann war ich in einem ganz anderen Teil der Welt, also in den Balkanländern und auf mich alleine gestellt. Ganz andere Kultur schon, obwohl es ja noch Teil von Europa ist. Und das war ein Monat, der war ziemlich mental herausfordernd für mich, seelisch herausfordernd für mich. Und ja, da habe ich das erste Mal gespürt, was es bedeutet, sich einsam zu fühlen, obwohl ich viele Menschen dort getroffen habe, mich nicht verbunden gefühlt habe mit der Kultur oder deren Moral, Ethik. Das war eine sehr anstrengende Zeit auf jeden Fall. Habe dann aber auch dagegen gearbeitet, indem ich aktiv nach Radreisenden oder Menschengemeinschaften gesucht habe, die mich inspirieren, die Interessen teilen, wo ich mich verbunden fühle. Und das hat mir ganz viel geholfen. Und so habe ich dann tatsächlich über die Zeit auch eine kleine Radreisefamilie um mich gesammelt und bin dann wir waren zu fünft im Iran und auch in Pakistan und wir haben uns alle unterwegs langsam zufällig kennengelernt und uns dafür entschieden, dass wir zusammen radeln wollen für ein Weilchen. Das war wunderschön und irgendwann hat sich das aber auch wieder ein bisschen gelöst und das war richtig gut, weil ich mir das dann auch gewünscht hatte. Und später im Verlauf, also jetzt zum Beispiel in Indien und Nepal und in Zentralasien, in den Staatenländern, war ich viel alleine unterwegs und da kam dieses Gefühl von Einsamkeit auch gar nicht mehr groß auf, sondern es war wirklich so ein, ich liebe es, mit mir selbst Zeit zu verbringen und ich fühle mich darin wohl, ich fühle mich total geerdet und verbunden irgendwie, ohne dass ich die Not verspürt habe, immer wieder Menschen um mich zu haben und habe aber unterwegs auch gelernt, wie ich quasi, also wenn ich dann doch mal das Bedürfnis hatte, in Kontakt zu treten, dann habe ich mich zum Beispiel in ein Hostel eingebucht und da trifft man dann andere Gleichgesinnte und hat Austausch.
Bleiben wir nochmal kurz in Montenegro, wo du ja, wie du gesagt hast, dass das angefangen hat. In Montenegro, du hast es selbst gesagt, Teil des Balkan, immer noch in Europa, nicht weit weg. Dennoch hast du gesagt, hast du dich dort einsam gefühlt. Dort hat es zumindest begonnen. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, also erstmal war das hauptsächlich ganz viel Stress für mich. Also die Einsamkeit kam daher, dass ich halt dort zum Beispiel kaum Frauen auf den Straßen gesehen habe und wenn Kontakt war, Kontakt mit Männern, die mich irgendwie komisch angeguckt haben und ich wusste immer nicht so ganz, woran bin ich jetzt und wie kann ich diese Interaktion einordnen. Nachts im Zelt hatte ich Angst, pinkeln zu gehen, weil so viele aggressive Straßenhunde, es war nicht nur Montenegro, Kosovo, Serbien, Mazedonien, diese Länder, viele Straßenhunde unterwegs sind, die auch sehr viel bellen und gerne mal in dein Bein beißen wollen. Für mich war das es gibt ja den Sympathikus und den Parasympathikus und ich war halt einfach so voll fight and flight. Ich hatte schlechten Schlaf, viel Stress, habe mich einsam gefühlt und das, wie ich damit umgegangen bin, ich habe da einfach durchgezogen, würde ich sagen, bis ich mich dann mit meinen Eltern in Griechenland getroffen habe. Und dann war es auch erstmal wieder alles weg, weil ich war dann mit meiner Familie zusammen und wir waren klettern und haben schöne Sachen gemacht und ich habe mich einfach wieder Teil einer Gemeinschaft gefühlt und irgendwie auch Sinnhaftigkeit empfunden für das, was ich da tue. Aber in dem Moment, wo die Einsamkeit so kam, Zähne zusammenbeißen und durch, war so meine Devise. Und es mir auch gar nicht so richtig eingestehen, dass das jetzt gerade ziemlich hart für mich ist, sondern irgendwie einfach weitermachen.
Es war ein längerer Prozess, bis dahin zu sagen, okay, ich fühle mich jetzt weniger einsam. Dann bist du weitergeradelt in Richtung Türkei, in Richtung des Iran. Da ist es doch so, die gesellschaftliche Rolle der Frau ist dort eine andere, wie hier, vor allem auf dem Land, so insbesondere auf dem Land als hier in Westeuropa. Wie hat das dich beeinflusst oder geprägt, dass es doch ein ungewöhnliches Bild ist, als junge Frau alleine über die Landschaften in Ostanatolien und in Iran zu radeln? Wie hast du das erlebt? Welche Erfahrungen hast du dort gemacht? Und war es da das ein oder andere Mal vielleicht doch gut, alleine zu sein und eben nicht in Gemeinschaft?
Ab der Türkei war ich die meiste Zeit nicht alleine auf dem Fahrrad. Da waren auch noch viele andere Radreisende. Die trifft man einfach so zufällig auf der Straße mit ihren dicken Packtaschen und dann ist es direkt so, dass man in den Austausch geht und fragt, wo fährst du hin und was ist dein Ziel? Und manchmal fährt man dann für ein paar Tage zusammen und manchmal auch für länger. Im Iran zum Beispiel, also dort unterscheiden sich die Länder ja schon dann auch nochmal groß zwischen Türkei, Georgien, Armenien, Iran. Sind kulturell große Unterschiede und da kann ich eigentlich immer nur für jedes Land einzeln sprechen, aber Iran, weil du es ja jetzt nochmal betont hast, ist natürlich ein sehr spannendes Land für die Rolle der Frau und im Iran war ich die meiste Zeit auch nicht alleine. Ich war dort einen Monat und eine Woche davon bin ich allein geradelt und es war wichtig für mich, diese eine Woche allein zu radeln, weil ich das Gefühl hatte, ich will Abstand zu den Menschen, mit denen ich 24 Stunden am Tag für längere Zeit alle Entscheidungen gemeinsam getroffen habe, also die anderen Radreisenden. Man ist einfach sehr intensiv beieinander und ich wollte einfach mal wieder für mich sein und Entscheidungen nur für mich treffen und nicht auf andere Acht geben, sondern nur auf mich selbst. Aber im Iran ist das auf jeden Fall auch eine Entscheidung, die mehr Aufmerksamkeit auf mich zieht, als wenn ich in der Gruppe unterwegs bin. Und im Iran ist zum Beispiel auch das Fahrradfahren für Frauen nicht erlaubt grundsätzlich. Ich als Touristin habe da natürlich ein großes Privileg, aber trotzdem gab es da auf jeden Fall Situationen, mit denen ich konfrontiert wurde, die nicht passiert wären, wenn ich in der Gruppe unterwegs gewesen wäre. Also das muss man dann halt abwägen, wenn man so unterwegs ist, ob man sich dem ja, gegenüberstellen will oder nicht. Hauptsächlich als Frau macht das schon einen großen Unterschied.
War dir, bevor du die Reise angetreten hast, bewusst gewesen, dass es durchaus Streckenabschnitte gibt oder Zeiträume gibt, in denen du allein sein wirst? Oder war das ein Aspekt, der nicht zur Diskussion stand für dich?
Ich muss sagen, ich habe mir da gar nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Ich bin relativ naiv an das Ganze rangegangen und dachte, also ich mache das so, wie es passiert. Ich kann das eh alles nicht so ganz planen. Ich habe mir dementsprechend auch keine Sorgen oder bin da gar nicht so tief in die Planung reingegangen, was da jetzt passieren könnte. Oder ich habe vorher auch noch nie das Gefühl von Einsamkeit empfunden. Deswegen war das vielleicht auch einfach nicht an meinem Horizont vorhanden, bis ich es dann das erste Mal gespürt habe. Und als ich dann diese herausfordernde Zeit im Balkan hatte, habe ich mich schon auch stark hinterfragt, ob ich jetzt alleine mit dem Fahrrad nach Indien radeln will. Und genau, diese Vorstellung hat mir dann halt schon auch Angst gemacht, vor allem weil da viele Länder, also ich bin durch Iran und Pakistan auch, diese Länder sind ja von dem, was man, wenn man in Deutschland lebt und über die Nachrichten so mitbekommt, schon ein bisschen respekteinflößend. Und da habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, aktiv gegen die Einsamkeit vorzugehen und halt Menschen zu finden, mit denen ich diese Erfahrung teilen kann, dass ich nicht mich einsam fühle. Und erst im Verlauf der Zeit habe ich dann gelernt, was es bedeutet, allein zu sein und das Alleinsein und die Zeit mit mir selbst zu schätzen. Und aber auch, also das kam dann auch erst, wo ich mit vielen Situationen halt gelernt habe, umzugehen und Herausforderungen gemeistert habe und ja einfach ein größeres Selbstbewusstsein entwickelt habe, mit allem Möglichen umzugehen und nicht angewiesen zu sein auf eine Gang, auf eine Gruppe, mit der ich mich wohlfühle, sondern einfach mich mit mir selbst ziemlich wohlfühlen konnte in allen möglichen Situationen.
Jetzt geht es auch weiter, hast du erzählt. Also das war nicht deine erste und letzte Reise, die du mit dem Fahrrad machen wirst, sondern es soll weitergehen, hast du erzählt. Und kannst du jetzt schon sagen, was du vielleicht für die Reise, die jetzt ansteht, aus der ersten Reise gelernt hast?
Selbstbewusstsein ist unglaublich gewachsen, dass ich mich bereit fühle, allem Möglichen gegenüberzustehen und auch jetzt gar nicht das Bedürfnis habe, mir jetzt schon Radreisegemeinschaft zu suchen oder so. Und auch, ja, ich würde sagen, mein Werkzeugkasten, den ich mir so zusammengesammelt habe, wie ich mit dem Leben, mit Situationen, mit Interaktionen umgehe, der ist einfach so groß, dass ich, selbst wenn ich mich einsam fühle, weiß ich, dass ich ziemlich schnell in der Lage sein kann, entweder die äußeren Umstände so anzupassen, dass ich mich mit Menschen verbunden fühle, zum Beispiel halt an einem Ort länger zu bleiben und bei einer Gemeinschaft mitzuwirken, Workaway zu machen. Das hilft, um wieder anzuknüpfen. ich fühle mich eigentlich ziemlich entspannt, was das nächste Kapitel angeht. Ich habe das Gefühl, dass ich durch diese 2,5 Jahre einfach als Mensch sehr, sehr viel gelernt habe und mich das sehr viel entspannter gegenüber allem Möglichen macht. Und das hilft natürlich.
Kannst du uns vielleicht mal kurz skizzieren, wo es hingehen soll für dich?
Ich fliege jetzt nach Südamerika und dann werde ich, also das ist auch was, was ich gelernt habe, Pläne machen ist nicht unbedingt relevant, also eine grobe Idee, aber dann auch viel Freiraum für Spontanität lassen. Also ich fliege nach Chile und ich werde dann runter bis nach Feuerland fahren mit den globalen Winden, die ja dort in Patagonien sehr stark herrschen, dass ich Rückenwind habe und dann crosse ich rüber die Anden und fahre dann an der Küste von Chile wieder hoch und dann geht's quasi durch Südamerika mit Schlenkern, vielleicht noch nach Uruguay, Paraguay, durch Peru, Bolivien, hoch nach Zentralamerika und dann gucke ich mal, wie weit mich meine Motivation und die Abenteuerlust und das Nomadendasein noch trägt. Die grobe Idee, wenn ich richtig lange Lust habe, wäre dann bis nach Alaska. Ich bin auch nicht festgesetzt darauf, dass ich die ganze Zeit immer jeden Tag schnell, schnell Fahrrad fahre, sondern es ist ganz wichtig für mich, irgendwie die Welt halt kennenzulernen und ja, vielleicht nochmal aufs Thema Einsamkeit oder Alleinsein zu kommen, halt nicht immer alleine zu sein, sondern auch mit den Menschen, die in diesen Ländern leben, zu sein und mich einzubringen, Thema Workaway, bei Leuten zu wohnen und meine Hilfe und mein Sein anzubieten, über das Leben auf der Welt mehr zu lernen und das dann in mich auch zu integrieren.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei, viel Erfolg und bleib auf jeden Fall gesund. Und wenn ihr Leonie folgen wollt und bei ihren bald anstehenden Reisen auch begleiten wollt, ihr Instagram-Account ist in den Shownotes der Folge verlinkt. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, das war vorerst die letzte Folge von 4 Meter Tief. Im neuen Jahr setzen wir auf andere neue Formate. Seid also auf jeden Fall gespannt und hört doch auch mal in unseren anderen Volo-Podcast Reingehört rein. Den wird es nämlich weiterhin geben. Bis dahin wünschen wir euch einen guten Start ins neue Jahr und wir hören uns.
4 Meter Tief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep Dives? Dann her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik, am besten per Mail an 4-meter-tief@vrm.de.